So, ja, sehr schön euch zu sehen, zumindest einen wesentlichen Teil von euch. Danke auch für die freundliche Überleitung. Und ich will euch das Thema schon noch erklären, was das mit Advent zu tun hat. Aber zunächst muss ich sagen, für mich ist der Gottesdienst schon jetzt was Besonderes, weil ich das erste Mal seit einem halben Jahr oder mehr in einem Gottesdienst wieder gesungen habe. Bei uns ist das nicht erlaubt und mir fehlt das so, weil mir wird erst jetzt deutlich, wie wichtig die Lieder sind in meinem Glauben. Und das so vermissen zu müssen, nur Lieder hören zu dürfen, das ist ganz was anderes. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute wieder singen durfte mit euch gemeinsam. Ja, es soll heute um den Advent gehen. Und Advent ist so auf den ersten Blick erstmal die Vorbereitung auf Weihnachten, die Zeit vor Weihnachten, das Warten auf die Weihnachtszeit, die Ankunft von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Und die Zeichen des Advents sind Kerzen, Tannengrün, Sterne und so weiter. Und dieser Advent, der ist ja ganz schön beliebt, nicht wahr? Aber das ist nur die eine Seite des Advents, die rückwärtsgewandte Seite, die Erinnerung an das, was war. Aber da ist noch eine zweite Seite des Advent, nämlich eine vorwärtsgewandte Seite auf das, was kommt. Wir warten auf Jesus Christus, dass er wiederkommt, dass Gott sein Reich sichtbar aufrichtet. Und dieses vorwärtsgewandte Warten, das drückt der Dichter Rudolf Otto Wiemer in einem schönen Bild aus. Und das ist Grundlage für diese Predigt, das Warten am Bahnhof. Advent holt den Sohn vom Bahnhof ab. Er kommt. Man weiß nicht genau, mit welchem Zug, aber die Ankunft ist gemeldet. Es wäre gut, wenn jemand dort auf und ab ginge. Sonst verpassen wir ihn, denn er kommt nur einmal. Warten auf Jesus, gespannt und ungeduldig, wie auf dem Bahnhof, wo man jemanden erwartet. Das ist diese nach vorne gewandte Seite des Advents, das Kommende, was wir noch nicht kennen, aber was angekündigt ist. Das Dumme ist, dafür haben wir nicht so richtig Symbole, Adventssymbole. Und deswegen habe ich gedacht, ich denke mir mal Symbole aus. Und ich habe drei mitgebracht. Das ist zum einen eine Sanduhr, ein Spiegel und eine Reisetasche. Ich gebe zu, vom ästhetischen Gesichtspunkt aus ist das nicht besonders adventlich, aber ich werde versuchen, euch das zu erklären, weshalb das sprechende gute Zeichen sind. Na, jetzt rutscht es hier doch alles. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, danke. Also, Sanduhr, Spiegel und Reisetasche. Die symbolisieren das Warten auf den wiederkommenden Jesus. Und den Text dazu, den möchte ich uns lesen aus Matthäus 24, 42 bis 50. Jesus sagt da: So wacht nun, da ihr nicht wisst, welche Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener böse Knecht in seinem Herzen spricht, mein Herr säumt zu kommen und anfängt, die Knechte zu schlagen und mit den Schlemmern zu essen und zu trinken, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, zu einer Stunde, die er nicht kennt. Ja, das ist also der Predigttext. Das ist ein Ausschnitt aus der Endzeitrede von Jesus. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, was kommen wird, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Sie sollen da nicht, na, hier klemmt irgendwas, sie sollen da nicht hilflos sein, sondern sie sollen orientiert sein, was auf sie zukommt. Und er sagt ihnen, dass eine schwere Zeit kommen wird mit Kriegen, Seuchen und Hunger. Alles würde sich zuspitzen und Jesus hat dafür ein Bild. Nämlich er sagt, das wird sein wie bei einer Geburt. Das sind Geburtswehen. Wenn die Wehen kommen, dann weiß man, jetzt steht etwas Neues bevor. Und so wird das auch sein mit Gottes neuer Welt. Die wird sich ankündigen durch schmerzhafte Zeiten und Wehen. Und dann sagt er kurz vorher, dann wird der Menschensohn kommen und das wird sein wie der Blitz, der ausgeht vom Osten nach Westen. Alle werden es sehen, für alle sichtbar wird Jesus wiederkommen. Diese Weltgeschichte wird beendet werden, die Menschheitsgeschichte, ja sogar die Naturgeschichte. Und dann bricht Gottes neues Reich an. Ich weiß, wenn ich das so sage, dann ist das sehr, sehr grob und allgemein. Und ich weiß, es gibt immer auch Spezialisten, die sich viel besser damit auskennen, die die Einzelheiten genau wissen über die Zornschalen, die Entrückung und die Gerichte. Ich gehöre nicht zu diesen Experten. Und ich halte mich auch zurück, wenn es da um Einzelheiten geht, weil die Experten sich schon oft getäuscht haben. Mir ist das Grundlegende wichtiger als das Detail. Und das Grundlegende ist, dass die Wiederkunft von Jesus bevorsteht und wir sollen darauf warten. Und was das ist und was das bedeutet, das würde ich gerne heute mit euch erarbeiten und besprechen. Und dazu gibt es einen Hauptpunkt und drei Unterpunkte. Und erst bei den drei Unterpunkten kommen dann meine Adventssymbole ins Spiel. Der Hauptpunkt, der ist ja ganz klar, dass Jesus wiederkommt, das ist für uns Christen das schönste, wichtigste, bedeutsamste Ereignis, auf das wir warten. Das ist die beste Message überhaupt. Jesus kommt wieder und wir werden ihn sehen. Das, was wir jetzt glauben, was wir erahnen, erhoffen, was wir manchmal kaum beschreiben können, das werden wir dann sehen und erleben. Jesus wird herrschen und wir gehören zu seiner Herrschaft. Was uns bisher versprochen ist, das werden wir am eigenen Leibe und mit eigenen Augen sehen und erleben. Und das ist natürlich für uns eine einmalige, wunderbare Botschaft, die im Zentrum stehen muss. Als Christen sollten wir mit beiden Beinen in diesem Leben stehen, in dieser Zeit, in den Gegebenheiten. Das ist unser Leben jetzt. Aber wir warten sehnsüchtig darauf, dass Jesus wiederkommt und dass dieses, was jetzt uns so wichtig ist, dass das nicht das Letzte ist. Man kann es das Paradies nennen oder den Himmel oder das ewige Leben. Das ist einfach die Zeit, die versprochen ist, dass Jesus wiederkommt und uns in seine Gegenwart holt. Das ist unsere eigentliche Natur, unsere Bestimmung, das ist unsere große Hoffnung. Und im Advent haben wir das vor Augen. Also auf der einen Seite natürlich Weihnachten mit Krippe und Stall, aber vor allem schauen wir nach vorne und warten, dass Jesus wiederkommt. Wir werden Gottes Herrlichkeit sehen, wir werden das wahre Leben kennenlernen, das erste Mal überhaupt. Bisher war das nicht das wahre Leben, das war nur die Vorgeschichte, die Vorbereitung. Aber dann werden wir das alles hinter uns lassen. Krankheit, Alter, Schuld, Traurigkeit und. Und diese Orientierung, dieses Warten, dieses Erwarten, das muss uns als Christen auszeichnen. Erst das ist wirklich adventlich. Und eines der schönen Adventsliedern drückt das gut aus. O Heiland, reiß die Himmel auf. Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod. Ach komm, führ uns mit starker Hand vom Elend in das Vaterland. Das ist diese leidenschaftliche Herbeisehnung der Wiederkunft von Jesus, dass wir das sehen dürfen, was uns versprochen ist. Manchmal wird uns das madig gemacht oder es wird versucht, uns das madig zu machen. Das sei eine Jenseitsvertröstung. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wer hier so einen Glauben hat, der kann mit beiden Beinen im Leben stehen und der hält auch die Härten und Schwierigkeiten aus. Und gerade jetzt in diesen Tagen, in diesen Wochen und Monaten, da erleben wir, wie alles brüchig wird, alles fragwürdig. Alle vermeintlichen Sicherheiten, die sind mit einem Mal pulverisiert. Die Gesundheit, das Leben, unser Wohlstand. Und wenn das alles wäre, was wir haben, ja dann gute Nacht. Wenn man dann arbeitslos wird oder arm, dann ist man wirklich verloren. Oder wenn man stirbt, das ist dann wirklich die Katastrophe schlechthin. Aber wenn wir wissen, dass das eben nicht das Letzte, das Eigentliche ist, dann ist Freude möglich, trotz einer schweren Zeit, trotz einer Krise. Dann haben wir Kraft zum Durchhalten. Dann können wir auch anderen Hoffnung machen, die das vielleicht noch gar nicht sehen können. Und deswegen, denke ich, sollten wir in dieser Adventszeit uns dran erinnern lassen, wir warten auf das Reich Gottes, darauf, dass Jesus wiederkommt. Ich habe mal von einer alten Christin gehört, die sehr krank war und viele Probleme hatte. Und eine Freundin fragte sie, und bist du nicht auch lebensmüde? Und dann sagte sie, nein, ich bin lebenshungrig. Ich denke, das ist die richtige christliche Perspektive. Das Leid, das setzt uns zu. Das ist elementar und existenziell. Das geht nicht an uns vorbei, das perlt nicht ab. Aber in dem Ganzen werden wir nicht lebensmüde, sondern wir konzentrieren uns auf das, was uns verheißen ist, das eigentliche Leben, wenn Jesus wiederkommt. Also, das ist das Hauptthema, wenn Jesus davon spricht, dass er wiederkommt, Freude, Hoffnung, Sehnsucht, das ist das, was das in uns auslöst. Das ist also die Überschrift und ich hoffe, dass beschwingt uns auch heute Morgen, dass uns das erreicht und erfreut. Aber zu dieser Überschrift, da habe ich jetzt drei Unterpunkte, was das denn konkret bedeutet. Und das Erste, dass Jesus wiederkommt, das heißt, diese Zeit läuft ihrem Ende entgegen. Die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte, die Naturgeschichte, sie laufen ihrem Ende entgegen. Und das Zeichen dafür ist die Sanduhr. Es gibt unterschiedliche Uhren. Es gibt Uhren, die rund laufen und es gibt Uhren, die ablaufen. Wir orientieren uns meist an den rundlaufenden Uhren und da könnte man auf den Gedanken kommen, so wird es immer und immer weitergehen. Und das wird einem oft auch vermittelt. Das ist das Einzige, was viele Menschen kennen. Aber Jesus spricht davon, dass es auch eine ablaufende Zeit gibt, die irgendwann an ihr Ende kommt. Und eigentlich ist die Sanduhr gar kein so gutes Symbol, weil hier kann man sehen, wie lange das noch dauert. Aber wie wäre das, wenn wir nur das sehen hier? Wenn wir sehen, es läuft und läuft und wir wissen, irgendwann ist Ende. Das ist die ablaufende Zeit, von der wir nicht wissen, wann das ist. Und davon redet Jesus hier. Er sagt, er käme wie der Dieb in der Nacht. Und wenn der Hausherr oder die Hausfrau wüsste, wann der Dieb käme, dann wird sie sich vorbereiten und der Dieb käme nicht. Aber man weiß nicht, wann der Dieb kommt. Und so ist das mit dieser ablaufenden Zeit. Dieser Vergleich mit dem Dieb, der darf nicht missverstanden werden. Das heißt nicht, dass Jesus in hinterhältig kommt oder in böser Absicht, aber überraschend, unplanbar. Dann so, dass nichts mehr zu ändern ist dann. Dann wird es einfach soweit sein. Was ist nun die Konsequenz daraus, dass wir wissen, die Zeit in dieser Welt, die läuft ab? In Vers 42, da sagt Jesus, darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das ist ein durchgängiges Thema bei Jesus, dass wir wach sein sollen, nicht schläfrig. Der Igel, der hat auch geschlafen und er musste geweckt werden. Aber Jesus sagt uns das, dass wir aufpassen sollen, dass wir nicht schläfrig sind, sondern wach sind. Wir sollen die Erwartung nicht verlieren. Wir sollen nicht denken, die Uhren würden immer und immer im Kreise laufen. Ich denke, was uns wach hält, das sind zwei Dinge. Als Christen halten uns zwei Dinge wach, vor allem wahrscheinlich auch noch andere. Das erste ist die Person von Jesus Christus. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen, ihn beobachten, was er tut, was er getan hat für uns, wer er war, wer er jetzt ist, dann ist das etwas, was uns hellwach macht, was unsere Freude weckt, was uns hilft, auch mit Schwierigkeiten, von Schwierigkeiten wegzugucken auf Jesus. Und das ist bei Weihnachten, finde ich bei Weihnachten immer so toll, das leitet an zu staunen darüber, wer Jesus Christus ist. Und wir haben es noch nie richtig verstanden und werden es auch dieses Jahr wieder nicht richtig verstehen, dass das ewige Wort, das Logos, ins Fleisch kommt und Mensch wird, wie wir. Vom ersten Atemzug an und der ersten Windel bis zum letzten Atemzug am Kreuz. Gott wird ganz Mensch. Also, ich liebe Weihnachten, weil ich immer weiter staunen darf darüber und es gar nicht schlimm ist, wenn da immer noch was zum Staunen übrig bleibt. Das ist das Erste, was uns wach hält, darüber nachzudenken, das zu meditieren, wer Jesus ist. Und das Zweite, was in diesem Zusammenhang wichtig ist, Jesus sagt, wir sollen auf die Zeichen achten, auf die Zeichen in unserem Leben, in der Weltgeschichte. Und in diesem Kapitel Matthäus 24 und 25 der Endzeitrede, da redet Jesus von den Zeichen. Und es wäre gut, wenn uns manche davon bekannt vorkämen. Krieg, Hunger und, jetzt stürzt mir hier der Computer ab. Krieg, Hunger und Seuchen werden da genannt. Und vielleicht ist das ja wirklich etwas, wo wir sagen, doch, das passiert um uns herum. Jesus sagt gleich, fallt nicht in Panik, sondern wenn ihr das alles seht, dann erhebt eure Häupter, dann atmet auf, denn eure Erlösung ist nahe. Wir sollen nicht blind sein für das Weltgeschehen, sondern es deuten, dass das die Wehen sind, die das gute Ende ankündigen. Also das hilft uns, nicht einzuschlafen, nicht müde zu werden, sondern wach zu bleiben. Es gibt so vieles, was uns als Christen Sand in die Augen streuen will. Ihr wisst schon, den Sandmännchenstrand, dass wir schläfrig werden und müde werden. Es ist noch Zeit, so dringend ist das nicht. Sieh das alles mal nicht so eng. Aber das, was uns Sand in die Augen streut, was uns die verrinnende Zeit vergessen lässt, das ist gefährlich. Die Zeit läuft ab und darum ist es wichtig, dass wir jetzt damit rechnen. Wir sollen als Christen keine Naherwartung haben, als würde Jesus bald wiederkommen, sondern wir sollen eine Jetzt-Erwartung haben. Und ich denke, es ist gar nicht so ganz falsch, dass Christen zu allen Zeiten gedacht haben, jetzt ist es soweit. Als die Türken vor Wien standen oder die Pestzüge waren oder so, immer kam es den Christen so vor, dass jetzt das Ende da ist. Und ich glaube, in dieser Haltung sollen wir leben, dass wir bereit sind. Die Zeit läuft ab. Ja, das ist also das Erste, die ablaufende Zeit. Und das Zweite, wir sollen uns selber prüfen. Und dafür ist der Spiegel das Bild. Wenn wir Gott unter die Augen treten müssen und das wissen, dann sollten wir uns selber selbstkritisch prüfen und unser Leben ordnen. Wir sollten ablegen, was Gott missfällt, was nicht zu ihm passt. Wer sich auf ein Date vorbereitet oder auf ein Vorstellungsgespräch, der wird sich selbst sehr genau beobachten und gucken, welchen Eindruck er macht. Er wird jeden Anstoß vermeiden, er wird versuchen, gut rüberzukommen. Und wenn wir das schon beim Menschen tun, um von ihnen akzeptiert zu werden oder gemocht zu werden, dann sollten wir das erst recht bei Gott tun. Wir wissen, dass wir vor ihn treten werden. Und deswegen ist jetzt die Zeit, um uns selbstkritisch zu hinterfragen und uns zu prüfen. Was müsste ich ändern, wenn Jesus heute käme? Was müsstest du ändern? Gibt es in deinem Lebenhaus Räume, in die Jesus eigentlich noch nicht rein darf, wo du denkst, da muss ich erst noch Ordnung schaffen? Dürfte er den Verlauf deines Computers sehen, sagen wir die letzten 4 Wochen? Oder müsstest du noch schnell irgendwas löschen? Wie wäre das mit deinen Finanzen, mit deiner Steuererklärung oder der Anmeldung für die Putzfrau? Ist das alles so, dass es vor Gottes Augen treten kann? Was würdest du Jesus gerne vermitteln über dein dein Glaubensleben, dein Gebet, deine Beziehung zur Gemeinde? Gibt es da vielleicht auch Dinge, die eigentlich anders aussehen sollten, wenn du vor Jesus trittst? Und deswegen, weil wir damit rechnen, dass die Zeit abläuft, deswegen prüfen wir uns selber. Dafür der Spiegel. Ich sage das nicht selbstgerecht, als wäre ich damit klar, sondern jeden einzelnen Tag muss ich schauen, dass es wieder klar wird, dass ich das Gott bringe, was nicht in Ordnung ist und ihm glaubhaft mache, dass ich so leben möchte, wie es ihm gefällt. Er hat so viel Verständnis dafür, er wartet darauf, dass wir uns immer wieder so an ihn wenden, aber er wartet darauf, dass wir das selber tun. Ihr wisst, was die erste Predigt von Jesus war, Matthäus 4, Vers 17. Die erste Predigt von Jesus war, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also, wenn das Himmel nahe herbeigekommen ist oder Jesus bald kommt, ist die unmittelbare Folge, umzukehren, das Leben neu zu ordnen und zu prüfen. Ja, und jetzt noch der dritte Aspekt. Wenn Jesus wiederkommt, wenn er bald wiederkommt, dann müssen wir uns vorbereiten, alles loszulassen und loszugehen. Und dafür habe ich diese Reisetasche mitgebracht. Diese Tasche hatte meine Frau gepackt zu Hause stehen, als sie schwanger war und darauf wartete, dass es losgeht. Das wissen wahrscheinlich viele Frauen. Sie war vorbereitet. Sie konnte einfach aufstehen und losgehen. Sie konnte das loslassen, was zu Hause war, und konnte dann ganz schnell ins Krankenhaus gehen. Und das ist die richtige Haltung, wie wir leben sollen, dass wir bereit sind, loszulassen, dass wir vorbereitet sind und losgehen können. Es gibt so vieles, was uns hier unser Leben ausmacht, uns definiert und festhält. Erst noch meine Ausbildung fertig machen, erst der Beruf, die Familie. Und es passiert so schnell, dass wir sagen, Jesus komme bald, aber noch nicht heute und morgen. Das passiert uns ohne bösen Willen, aber unser Leben ist so prägend, dass wir uns so da einrichten, als würde es noch lange so weitergehen. Und das hält uns dann hier fest. Aber es gibt noch viel mehr, was uns festhält. Das können Enttäuschungen sein, Schuld, Vorwürfe an andere, Unversöhnlichkeit. Wenn wir erst mit Menschen noch was klären wollen, das kann uns auch festhalten, wie ein Treibanker, den man hinter sich herzieht und eigentlich die Freiheit verliert, sich Gott in die Arme zu werfen. Und Jesus sagt hier in Vers 44, darum seid bereit aufzustehen und loszulassen, seid bereit loszugehen, habt eure Taschen fertig gepackt. Jesus benutzt nicht das Bild mit den Taschen, aber ein Gleichnis später, da hat er ein Bild von 10 jungen Mädchen, die auf eine Hochzeit warten und einschlafen. Da ist auch die Länge der Zeit das Thema. Und dann geht es aber los und die Hälfte von den Mädchen ist fertig, die kann aufstehen und ihre Lampen anzünden und losgehen, aber die anderen sind nicht bereit. Also, Jesus sagt im übertragenen Sinne, habt eure Taschen gepackt. Wie sieht das aus mit unserer Vorbereitung, dass wir bereit sind, loszulassen und loszugehen, wenn Jesus kommt? Auch da muss ich sagen, nein, ich bin damit nicht fertig. Aber ich will das konsequent in meinem Leben umsetzen und dafür bereit werden. Und diese Adventszeit, die kann diese Vorfreude in uns wecken, dass Jesus wiederkommt und dass wir auf ihn zugehen. Eine für mich der eindrücklichsten Illustrationen für diese Bereitschaft ist die Shackleton-Expedition. Kennen wahrscheinlich wenige. Sir Shackleton, englischer Polarforscher, Antarktisforscher, 1914. Ganz kurz, Polarexpedition, und sein Schiff ist im Packeis kaputt gegangen. Da stand er vor über 100 Jahren im Südpolarmeer auf dem Packeis mit seinen Männern. Und eigentlich keine Hoffnung, da gerettet zu werden. 2 Beiboote konnten sie aufs Eis ziehen und dann sind sie hunderte Meilen auf dem Eis gelaufen, die Boote hinter sich hergezogen. Sie kamen ans Wasser, dann hat er seine Männer auf eine Insel gebracht, und ist mit zwei, drei anderen losgerudert. Ich glaube, 1000 Seemeilen in einem Meer, was noch heute sehr gefährlich ist. Und seine Männer haben wochenlang auf dieser Insel ausgeharrt, wussten nicht, ob der Kapitän wiederkommt. Wochenlang. Und dann irgendwann öffnete sich das Packeis und ein kleiner Dampfer konnte zu dieser Insel. Und die Männer springen auf das Boot und ehe sich das Packeis wieder schließt, können sie ab. Holt sie der Dampfer ab. Hinten nach wurden sie gefragt, wie war das möglich, dass ihr so schnell dieses Zeitfenster genutzt habt. Und sie haben gesagt, wir haben uns jeden Tag gesagt, heute kann er kommen. Heute kann er kommen und wir sind bereit. Ich denke, genau das ist diese Haltung, diese Hoffnung, diese Leidenschaft, diese Vorfreude, die Bereitschaft loszulassen und mitzugehen. Das ist diese Haltung, die wir als Christen haben sollten. Wir erleben gerade so viel Angst und Unsicherheit in der Gesellschaft, in den Gesprächen mit den Menschen um uns herum. Und all das will unseren Fokus in Beschlag nehmen, will uns festhalten, dass wir uns darum kümmern sollen, dass wir Angst haben sollen, dass wir hoffen sollen auf irgendwelche Impfstoffe oder so. Das ist das, was im Augenblick so um uns herum los ist. Und Menschen sind voller Angst oder voller Aggression. Und wir stehen in der Gefahr, uns anstecken zu lassen. Aber lasst uns in diesem Advent einen anderen Fokus wählen. Unsere Leidenschaft ist Jesus Christus und nicht irgendwelche Krankheiten oder Pandemien. Wir leben davon, dass Jesus einmal hier war und sein Leben gegeben hat für uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wir warten mit Freude darauf, dass er wiederkommen wird, uns zu sich zu holen. Und das hilft uns, mit so einer schwierigen Zeit klarzukommen, uns nicht anstecken zu lassen von diesen Ängsten. Das hilft uns, unsere eigenen Bindungen in diese Welt zu lösen und zu sagen, meine eigentliche Heimat ist im Himmel. Das sagt Paulus ja an einer Stelle so schön, unser Leben ist verborgen mit Christus bei Gott. Und das ist mein Wunsch für uns, dass wir uns selber so begreifen in dieser Zeit und dass von uns das ausgeht in unsere Umgebung, in unsere Beziehungen, Hoffnung und Freude, die wir erleben und weitergeben können. Und ich möchte noch einmal deswegen mit dem Adventsgedicht von Rudolf Otto Wiemer abschließen, von dem sehnsüchtigen Warten am Bahnhof. Advent, holt den Sohn vom Bahnhof ab. Er kommt. Man weiß nicht genau, mit welchem Zug, aber die Ankunft ist gemeldet. Es wäre gut, wenn jemand dort auf und ab ginge, sonst verpassen wir ihn, denn er kommt nur einmal. Amen.